Du hast Lust auf Veränderungen oder möchtest an Innovationen mitwirken, die die Zukunft verändern? Wir sind überzeugt, Innovationen sind der Schlüssel für globale Herausforderungen. Von der Halbleitertechnik über die Medizintechnik bis zur E-Mobilität. Jede unserer Lösungen beginnt mit dem Wunsch, etwas zu verändern. Dein erster Schritt beginnt auf zeiss.de/karriere.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, der ein oder andere von euch war bestimmt schon mal in Mannheim oder wohnt sogar dort. Könntet ihr euch denn vorstellen, mit Kryptowährung dort zu bezahlen? Also ich freue mich ja schon, wenn irgendwie Kartenzahlungen überall mal funktioniert, weil ich bin so ein Typ, ich habe dann schon mal oft kein Bargeld mehr und habe was vergessen, ins Portemonnaie mir reinzustecken und dann bin ich ja schon froh, wenn das funktioniert. Kryptowährung ist dann auch mal was ganz anderes. Ja, in Mannheim soll das Bezahlen eben mit Kryptowährung bald in einigen Geschäften möglich sein und das ist noch lange nicht alles, Marco.
Genau, denn die Region soll die erste Kryptostadt in Deutschland werden und damit das alles funktionieren kann, ist unser heutiger Gast der Max Burger und er leitet die Kryptostadt-Initiative in Mannheim und kann uns mehr zu dem Projekt erzählen. Hallo Max.
Hi, grüße euch. Hi Sarah, hi Marco, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen und ich bin sehr gespannt, was ihr mir für spannende Fragen stellen werdet.
Na gut, dann fangen wir mal gleich damit an.
Leg los.
Also, warum ist Mannheim eine interessante Stadt für Krypto-Innovation? Warum gerade Mannheim?
Ja, das ist super Einstiegsfrage. Ich nehme mal das Krypto noch aus der Innovation. Mannheim ist generell eine sehr spannende Stadt für Innovationen. Innovation steckt schon seit von Anfang an in Mannheim, wenn man sich so ein bisschen die Historie betrachtet. In Mannheim wurde das Automobil erfunden, in Mannheim wurde das Fahrrad erfunden, der elektrische Aufzug, es gibt noch zahlreiche andere Dinge und nicht zu vergessen, auch das Spaghetti-Eis kommt aus Mannheim.
Nein, echt?
Und so, ja,
das wusste ich auch noch nicht. Esse ich auf jeden Fall sehr gerne.
Ja, auf jeden Fall. Ja, kann man hier bei Eis Fontanella, kann man das absolute Original quasi genießen. Ja,
cool. Schleichwerbung.
Sollen wir es noch rausschneiden?
Nee.
Und so ist es einfach historisch gewachsen, dass eben dadurch, dass einige ja doch weltbewegende im wahrsten Sinne des Wortes Erfindungen aus Mannheim kommen, dass die Stadt eben einen sehr starken Bezug zur Innovation hat und das hat die Stadt natürlich an sich auch immer herausgestellt. Was bedeutet, wenn man heute jetzt einfach mal auf mannheim.de geht und sich das anschaut, dann sieht man überall, dass wir ein Innovationsstandort sind, dass hier neue und frische Ideen zu Hause sind und dass man eben als Stadt auch gewillt ist, neue Wege zu gehen und ja, die eigene Positionierung eben als Speerspitze da im innovativen Bereich auch behaupten zu wollen. Und das ist natürlich für uns ein fruchtbarer Boden gewesen, mal sozusagen diese Initiative hier zu starten und das überhaupt auch mal zu lancieren. Auf der anderen Seite Mannheim schlicht und einfach auch deshalb, weil ich selbst Mannheimer bin. Ich habe mein ganzes Leben lang hier verbracht und bin entsprechend einfach auch mit der Zeit, habe ich Kontakte geknüpft hier, die auch sehr gut in das Startup-Ökosystem der Stadt hineinreichen. Ich war sogar damals mit einem eigenen Startup Teil des ersten Gründungszentrums, was es hier gab. Das war für die Musik- und Medienbranche. Habe an der Pop-Akademie studiert und bin dann quasi sehr, sehr früh bereits in dieses Startup-Ökosystem da reingerutscht, kenne da einfach noch viele Leute und dann hat es sich letztendlich dann so ergeben, dass wir eine Pilotstadt gesucht haben, in der wir eben flächendeckende Krypto-Akzeptanz als Experiment einfach mal ausprobieren wollten. Und als wir dann die technologischen Möglichkeiten hatten, das Ganze ist tatsächlich schon 2021 gestartet und hat dann so ein paar Dämpfer erfahren, vor allem durch die europäische Regulierung, die es damals noch nicht gab, die es aber heute gab. Und dann bin ich eben zu meinen Kontakten beim Startup-Ökosystem, habe ich einfach da angeklopft und gefragt, hey, Mannheim ist doch Innovationsstandort, wärt ihr denn offen, so ein Thema mit uns gemeinsam zu lancieren, wäre zu viel gesagt, aber zumindest mal auszuprobieren und zu gucken, in welcher Form man so etwas, so eine Entwicklung stimulieren kann und wo uns das hinbringt. Und da bin ich dann auch entsprechend auf offene Ohren gestoßen. Natürlich gab es eine gewisse Zurückhaltung, weil man sagen muss, dass sich einfach die breite Bevölkerung einfach noch nicht wirklich tief mit dem Thema beschäftigt hat. Wir möchten das natürlich als Initiative auch ändern und dazu beitragen, Krypto raus aus dieser, aus der Kriminalitätsschmuddelecke, nenne ich das jetzt mal einfach, zu holen.
Okay.
Aber prinzipiell hat die Stadt Mannheim dann einfach ihren Anspruch an sich selbst dann auch bewahrt und gesagt, nein, das ist innovativ und wir stehen dem offen gegenüber. Und wir haben dann aber auch angeboten, ja, ihr müsst jetzt auch als Stadtverwaltung nicht unbedingt jetzt gleich in vorderster Reihe mit dabei sein und euch selbst als Kryptostadt bezeichnen, sondern wir schätzen den Austausch mit der Stadt Mannheim, aber haben gesagt, wir bilden jetzt erstmal die Speerspitze und gucken mal, was wir jetzt hier erreichen können. Und da sind wir gerade mittendrin, steht nur dabei.
Ja, sehr gut. Dann würde ich doch mal sagen, so mittendrin können wir auch weiter einsteigen. Also wenn du das mal so ein bisschen praktischer machen kannst, wie darf man sich das jetzt so vorstellen? Also womit befasst ihr euch den ganzen Tag? Wie geht's jetzt weiter? Wie führt ihr das ein? Gibt es schon Geschäfte, die mitmachen? Wie darf man sich das vorstellen? Wie läuft das jetzt schon ab? Oder ist das noch eine Theorie?
Nein, wir freuen uns sehr darüber, dass es nicht mehr reine Theorie ist. Wir haben das natürlich einige Zeit geplant, aber wir haben mittlerweile jetzt in Mannheim schon über 30 Akzeptanzstellen, die mitmachen. Man muss sagen, dass sich das Ganze ein bisschen aufgliedert. Wir bieten als Initiative den Händlern, die sich beteiligen möchten, bei uns, ja, also das richtet sich jetzt nicht nur an den Einzelhandel, sondern das richtet sich an Gastronomie, an Hotellerie, im Prinzip an jeden Betrieb, jedes Unternehmen, auch Kulturbetriebe, die in irgendeiner Form ja, Zahlungen entgegennehmen, wenn man es jetzt mal so platt formulieren möchte. Wir bieten denen verschiedene Wege und Möglichkeiten, Kryptowährungen zu akzeptieren. Um den Einstieg zu erleichtern, sind das Lösungen, bei denen die Händler quasi ihren Kunden ermöglichen können, mit Kryptowährungen zu bezahlen, aber die Händler bekommen weiterhin Euro. Das ist ganz wichtig für die, um erstmal ja, Hürden abzubauen, Ängste abzubauen und den Händlern eine gewisse Sicherheit zu geben, dass sich für sie erstmal nicht viel ändert und selber mal mit dem Thema experimentieren zu können. Was heißt, wir arbeiten mit Partnern zusammen, die beispielsweise jetzt solche Krypto-Bezahllösungen anbieten, haben eine Webplattform, über die wir die entsprechend eben ja, an die Händler und an die Interessenten kommunizieren. Auf der anderen Seite bauen wir aber auch die technische Akzeptanz von Kryptowährungen aus. Was bedeutet, wir haben beispielsweise eine eigene App oder wir arbeiten eng mit einem Partner zusammen, Nimic, der auch, Initiator dieses ganzen Projekts ist. Und da gibt es eine App, die wir an traditionelle Bezahlsysteme koppeln. Da gibt es zum Beispiel einen Partner namens Bluecode. Die sind auch hier im Rhein-Neckar-Raum sehr, sehr aktiv und sehr stark involviert. Und da sind wir also quasi dabei, jetzt eine Anbindung zwischen der Kryptowelt und den traditionellen Bezahlsystemen zu schaffen, sodass man eben überall, wo Bluecode-Zahlungen bereits akzeptiert werden, dann auch mit Kryptowährungen bezahlen kann. Mhm. Und das geht dann eben so weit, dass Bluecode wiederum eigene Partnerschaften mit anderen Zahlungsnetzwerken hat, sodass wir die Krypto-Akzeptanz auf der technischen Seite hoffentlich im Laufe des Jahres auf über 70 Millionen Händler weltweit skalieren können. Mhm. Also wir sind auf der einen Seite damit beschäftigt, eben das Thema Kryptowährung im Allgemeinen eine gewisse Sichtbarkeit zu geben, dass die Leute sehen, wow, das ist ein Thema, das existiert, das ist da, das ist nicht nur im Internet, sondern der Bäcker akzeptiert auf einmal Krypto um die Ecke. Dann möchten wir den Händlern die Möglichkeit geben, Krypto akzeptieren zu können von ihren Kunden und wir möchten gleichzeitig eben den Nutzern möglichst viele Möglichkeiten geben, dann auch mit Kryptowährung bezahlen zu können, weil bisher ist es eben so, dass Kryptowährung leider zu oft nur als reines Spekulationsgut gesehen wird, weil schlicht und einfach noch Anwendungsfälle im realen Leben fehlen. Und wir haben uns da einfach als Initiative auf die Fahne geschrieben, dass wir das gerne ändern würden. Und wir versuchen eben hier im 360-Grad-Ansatz an allen Ecken und Enden darauf hinzuarbeiten, dass Kryptowährungen ja, die Rolle zuteil werden kann, die sie meiner Meinung nach verdient haben.
Wie wird das Ganze denn von allen Beteiligten aufgenommen? Also sowohl von den Bürgerinnen und Bürgern, also die damit bezahlen oder bezahlen können, und welche Händler und Einrichtungen beteiligen sich denn daran? Gibt es im Moment so ein paar spezielle Branchen, wenn ich das so nennen kann, oder ist das ein nicht wilder Haufen, aber ein bunter Haufen von Anbietern, die das schon machen?
Das mit den Bürgerinnen und Bürgern ist im Prinzip eine ziemlich interessante Frage, weil die stehen, also jetzt die Einwohner von Mannheim, die sind jetzt eigentlich gar nicht so unsere Kernzielgruppe, weil wir wollen, es ist nicht unsere Absicht, den Menschen zu sagen, kauft Kryptowährung. Ja, wir bieten jetzt keine Investment- oder Anlageberatung, das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern wir möchten eigentlich die Krypto-Community, die es bereits gibt, das sind alleine in Deutschland um die 7-8 Millionen Menschen, in Europa so um die 30 bis 40 und weltweit, wenn man dann noch die USA und den ganzen amerikanischen Kontinent dazu nimmt, sind es dann viele, viele Millionen Menschen, die möchten wir eigentlich einladen, nach Mannheim zu kommen, oder in unsere Kryptostädte zu kommen und dort eben zu erleben, wie es sich anfühlt, mit der Kryptowährung auch tatsächlich mal was machen zu können. Das ist im Prinzip unsere Aufgabe. Also die Krypto-Community an sich würde ich schon als ziemlich bunten Haufen bezeichnen. Das passt eigentlich ganz gut. Es ist einfach so, Bitcoin ist jetzt, glaube ich, im 18. Jahr, also es ist jetzt keine Entwicklung, die gerade jetzt vor 3 Tagen oder vor 2 Jahren entstanden ist, sondern eigentlich ist dieses Konzept des digitalen Bargeldes tatsächlich schon eigentlich recht reif, aber es hat es halt immer noch nicht geschafft, tatsächlich in den Mainstream zu kommen. Mhm. Und wir möchten jetzt dazu beitragen, dass das passiert. Was wir aber den Bürgerinnen und Bürgern bieten möchten, ist, wir möchten ihr Interesse für das Thema wecken. Wir möchten Interesse daran wecken, das einfach mal auszuprobieren, wenn man das denn möchte. Wir sagen also niemandem, du musst jetzt Haus und Hof verkaufen und kauf irgendwelche Kryptowährungen. Ja, das ist sehr, sehr fern von dem, was wir hier beabsichtigen. Aber wir möchten auf jeden Fall Interesse stimulieren und einfach die Neugier wecken, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Weil die Medien, und das bedauere ich natürlich jetzt als jemand, der tief im Krypto-Space und in der Krypto-Community drinsteckt, die berichten leider zu oft eben recht einseitig über diesen Anlagefall, dass man eben Kryptowährung kauft und dann spekuliert man damit und entweder man verliert alles oder man wird irgendwie mit 5 Euro Millionär. Aber hinter Kryptowährung an sich verbirgt sich eigentlich eine extrem spannende und wichtige Innovation, die den Menschen so noch gar nicht bewusst ist, weil es zu oft einfach um dieses Anlagethema geht. Und zwar bieten Kryptowährungen, wie beispielsweise jetzt Bitcoin oder auch NIM, den Menschen die Möglichkeit, selbst digitales Bargeld zu besitzen. Das klingt jetzt vielleicht trivial, aber man muss es sich folgendermaßen vorstellen. Ich gebe immer so ein kleines bisschen gerne das Beispiel des Leasingfahrzeugs. Ich habe ein Leasingfahrzeug zu Hause und ich bin zwar der Besitzer, ne, ich habe alle Schlüssel, das steht bei mir vorm Haus, aber der Eigentümer ist die Opel Bank. Und ähnlich ist es eben auch bei digitalem Geld. Wir gucken jeden Tag in unser Online-Banking und wir gucken in unsere PayPal-App oder in unsere Bezahl-App und da sehen wir unser Geld. Ich habe hier gerade 30 Euro, auf der Bank habe ich vielleicht ein kleines bisschen mehr. Aber letztendlich ist es so, dass diese Apps, die uns unser digitales Geld zeigen, die sind wie Fenster. Ich kann also sehen, da habe ich Geld. Ich bin ja auch rechtlich gesehen der Eigentümer dieses Geldes. Aber letztendlich liegt es dann doch bei der Bank. Und wenn ich jetzt in irgendeiner Situation darauf zugreifen möchte, beispielsweise wenn man mal jetzt irgendwas vielleicht Teureres kauft, irgendeine teurere Anschaffung tätigt und dann merkt, oh, ich muss jetzt auf einmal noch ein PDF-Formular unterzeichnen und auf einmal kann nur noch die Bank das Geld bewegen und ich nicht mehr mit einer einfachen Überweisung, dann merkt man, dass dieses digitale Geld gewisse Grenzen hat. Und dass es eben so ist, dass man es nicht selber besitzt, sondern darauf angewiesen ist, dass eben eine andere Institution, wie beispielsweise eine Bank, daran mitwirkt, das zu bewegen. Und das ist eben diese technische Innovation, die Bitcoin mitgebracht hat und die manch andere Kryptowährungen, nicht alle, aber einige, nimm zum Beispiel auch, die nutzen. Und das hat zum ersten Mal den Menschen ermöglicht, digitales Geld auch faktisch selbst zu besitzen. Was heißt, die Bitcoin oder die NIM, die ich besitze, die besitze nur ich und kein anderer Mensch auf der Welt, keine Institution, keine Bank, keine Regierung, niemand kann mir in irgendeiner Form vorschreiben, was ich mit diesem Geld mache, wo ich es hinsende oder wie ich damit interagiere. Und das ist natürlich jetzt für Menschen, die in Industrienationen leben, wie in Deutschland, ja, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist es natürlich in gewisser Weise ein Luxus. Wenn man jetzt aber in andere Bereiche der Welt schaut, wo es viele Menschen gibt, die gar keinen Zugang zu einem Bankensystem haben, dann bekommt das auf einmal eklatante Wichtigkeit, dass man sein eigenes Geld besitzen kann. Und das sind eben, das sind Themen, die wir der Bevölkerung gerne nahebringen möchten. Wir möchten gerne Aufklärungsarbeit leisten. Warum ist es überhaupt interessant, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen? Was ist der technische Nutzen und die Innovation dahinter? Und es ist nicht alles dieses Monopoly-Geld, mit dem man entweder sofort arm oder schweinereich wird. Darum geht es im Prinzip nicht. Und das ist unser Auftrag, das eben hinaus in die Welt zu transportieren und dann eben, wie gesagt, Interesse zu stimulieren und den Menschen dann die Möglichkeit zu geben, zum Bäcker oder in den Blumenladen zu gehen und halt einfach mal Brötchen und eine Brezel mit Bitcoin oder NIM oder einer anderen Kryptowährung zu kaufen.
Okay, ja, das hast du ja jetzt sehr anschaulich verdeutlicht, auch worum es euch geht, ne, und was so euer Ziel ist. Ich habe mich da jetzt die ganze Zeit so ein bisschen bei gefragt, irgendwie, man kommt ja trotzdem nicht so einfach an Bitcoin oder andere Kryptowährungen ran, ne? Also ich sage jetzt mal einfach blöd gesagt, ich habe 20 Euro. Wie viel Bitcoin zum Beispiel kriege ich dafür überhaupt? Kann ich damit überhaupt irgendwas bezahlen oder ist das dann nichts wert? Also was bekomme ich dafür? Also wenn man mal einfach so ein bisschen in den Alltag denkt, ne? Also was muss ich eigentlich investieren, um dann eben genau das jetzt in Mannheim oder in einer anderen Stadt nutzen zu können?
Also prinzipiell ist es gar nicht so schwer, an Kryptowährungen zu kommen. Es gibt da Plattformen im Internet, da kann man sich registrieren, ist ganz wichtig. Es gibt mittlerweile seit dem 01.01.2025 eine europaweit geltende Regulierung, die sogenannte Markets in Crypto Assets Regulation, MiCA genannt kurz, die ganz klare europaweite Spielregeln für Unternehmen bietet, die sich im Kryptobereich engagieren. Und da gibt es dann einfach Plattformen, da meldet man sich an, registriert sich dort. Ab gewissen Beträgen muss man das dann eben mit seinem Namen registrieren und so ein Video-Ident-Verfahren machen, um eben Geldwäsche zu verhindern, weil man will ja letztendlich, ne, die Kryptoindustrie will keinen Schindluder treiben und ist auch nicht mehr der wilde Westen, die sie vielleicht mal vor 10 Jahren war. Das hat sich sehr stark geändert. Aber dann kann man eigentlich schon, ich weiß jetzt nicht je nach Plattform, aber man kann durchaus für 20 oder 50 Euro sich schon Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen. Und das Schöne ist, ja, 20 Euro in Bitcoin sind immer noch 20 Euro in Bitcoin. Und das sind dann eben entsprechend, man muss also keinen einen Bitcoin kaufen, um dann irgendwie den auszugeben, sondern wenn ich sage, ich will das einfach jetzt mal, ich fand das jetzt interessant, ich will das jetzt mal ausprobieren, ich nehme jetzt 20 Euro und kaufe mir dafür Bitcoin oder NIM, dann hat man eben am Ende, ich weiß es nicht, 25.000 NIM oder 0,00031 Bitcoin. Und das ist dann einfach letztendlich ein Spiel mit den Kommastellen. Aber meine 20 Euro in Bitcoin sind immer noch 20 Euro in Bitcoin wert. Und da kann ich zum Bäcker gehen und mir dann eben für 19,99 Euro auch Brot kaufen.
Und das wären dann die 0,0003 Bitcoin zum Beispiel.
Richtig, ja. Also tatsächlich, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, ich war jetzt letztens hier in Mannheim unterwegs, wir sind immer häufiger mal mit einem Kamerateam unterwegs und besuchen dann unsere Händler. Wir stellen die vor, führen Interviews mit den Besitzern, was sie so quasi motiviert hat, bei uns mitzumachen. Und dann machen wir natürlich überall auch so einen kleinen Testkauf, um das dann auch zu filmen. Und das steht dann eben auf dem Terminal. Es ist eben so, dass man dann in den Laden geht. Die Preise sind nach wie vor in Euro ausgeschrieben. Was heißt, wenn ich jetzt irgendein Produkt oder einen Service gegen Kryptowährung verkaufe und ich würde den Preis der Kryptowährung draufschreiben, dann wüsste ja niemand, was das jetzt gerade wert ist. Ja? Das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen funktionieren diese Kryptobezahlsysteme anders. Ausgezeichnet bleibt alles weiterhin in Euro und der Händler gibt dann eben, wenn ich jetzt für 5 Euro Kaffee trinken gehe, dann tippt der Kassierer oder die Kassiererin tippt 5 Euro in dieses Gerät und das rechnet dann quasi in diesem Moment um, wie viel Bitcoin oder NIM muss ich denn jetzt vom Zahlenden verlangen, um den Gegenwert in diesen 5 Euro zu bekommen. Ja, und da steht dann aber tatsächlich eben drunter. Ich war letztens einkaufen in der Apotheke und habe Gummibärchen für 1650 NIM gekauft. Und letztens war ich hier in der Stadt unterwegs und habe Duschgel für 0,000345 Bitcoin gekauft.
Ja,
und
verstehe.
Das ist dann halt einfach ganz lustig. Und die Leute, wenn es denn noch einen Kassenzettel gibt, den finden manche Leute sehr wichtig. Dann ist der Proof, dass diese digitale Zahlung auch passiert ist. Das nehmen sich die Leute dann auch gerne als Andenken mit nach Hause, weil das dann eben da draufsteht, ne? Dass man dann eben da eingekauft hat und das macht es dann irgendwie wahr.
Ja, genau. Ich frage jetzt noch einmal nach und bleib auch bei den 20 Euro. Was ist denn der Vorteil davon, oder ist es reine Spielerei, mit, sage ich jetzt mal, Kryptowährung zu bezahlen, anstatt meine EC-Karte zu nehmen oder eben die 20 Euro aus dem Portemonnaie, wenn es ja denselben Wert in dem Sinne behält? Was ist denn daran jetzt der Vorteil?
Der Vorteil ist tatsächlich der Besitz des eigenen digitalen Geldes. Das ist also eine sehr, man muss diese Krypto-Community, die ist sehr stark wertebasiert und folgt sehr stark dieser Philosophie. Mhm. Da schwingt ein gewisser Wunsch nach Unabhängigkeit mit, dass man sich eben nicht von Institutionen abhängig machen möchte, dass man selbstbestimmt mit seinem eigenen Geld umgehen möchte. Durchaus auch eine gewisse Form von Krisensicherheit. Also sollten in irgendeiner Form, jetzt mal doof gesagt, man liest es ja immer wieder, heute sind alle Kreditkartengeräte, haben deutschlandweit nicht funktioniert, dann könnte ich immer noch, wenn der Laden Kryptowährung akzeptiert, eben dorthin gehen und mit Krypto bezahlen. Aber leider, wenn man im Jahr 2025 auch mal aus dem Fenster schaut, wir sehen ja alle, dass die Welt sich teilweise rapide verändern kann, sehr schnell. Und ich bin sicherlich der allerletzte, der in irgendeiner Form hier weder Verschwörungstheorien noch irgendwelche Doomsday-Szenarien ins Feld führen möchte, um Kryptowährungen als populär darzustellen. Aber in gewisser Weise ist der Gang, wenn morgen aus irgendeinem Grund die Sparkasse oder die Commerzbank nicht mehr aufmacht und mein Online-Banking nicht mehr funktioniert und ich nicht mehr an den Geldautomaten gehen kann, was in den vergangenen, ich weiß nicht, wann war die Finanzkrise, wann ist es in Griechenland passiert? Erinnert ihr euch, als die Menschen...
2008, ne?
Ja, 2008
gewesen sein, ja. Die Finanzkrise 2008. Das sind leider Szenarien, die wir uns alle wünschen, dass sie nie passieren, die allerdings leider auch halt nicht komplett aus der Luft gegriffen sind. Und dann ist es einfach in gewisser Weise ein Stück Unabhängigkeit, was man sich zumindest dadurch sichern kann. Und das bedeutet ja auch nicht, dass man jetzt gleich horrende Summen irgendwie jetzt in Kryptowährungen. Ne, es ist genau so, manche Leute haben die EC-Karte dabei, zur Not, weil sie lieber mit Bargeld bezahlen. Ich habe zur Not eine Kreditkarte in meinem Portemonnaie, falls die EC-Karte nicht funktioniert. Und so gibt es halt Menschen, die haben einfach einen gewissen Betrag X zur Sicherheit eben in Kryptowährungen, falls irgendwas passieren sollte, dass sie im Notfall handlungsfähig wären. Aber dieser Unabhängigkeits- und Freiheitsgedanke, ich glaube, der ist sehr, sehr tief in der Krypto-Community verankert. Und es gibt eben mittlerweile sehr viele Millionen Menschen, die dieser Philosophie folgen, die das als extrem wichtig erachten. Und um die geht es hier. Und das ist im Prinzip mit der Kernnutzen. Dann gibt es natürlich Dinge wie Cashback-Systeme. Es gibt beispielsweise Krypto-Staking, wo man mit seiner Kryptowährung dann auch zusätzliche Belohnungen verdienen kann, wenn man jetzt zur Sicherung eines Blockchain-Netzwerks beiträgt. Da gibt es jetzt schon noch eine Reihe anderer interessanter Vorteile. Die sind aber sehr, sehr technisch. Die würden sicherlich auch vielleicht das Interesse jetzt der unserer Zuhörer hier übersteigen.
Ja, du hast ja gut erklärt. Also
ja,
das passt. Genau.
Es geht eigentlich um die Ideologie. Und ja, es ist stark ideologisch motiviert.
Alles klar.
Max, wir hatten das schon mal angesprochen, aber diese Kryptowährungen unterliegen ja diesen starken Kursschwankungen. Warum ist das so?
Naja, es ist so, dass Zentralbankgeld, wie wir es kennen, ne, Euro, Dollar, kann letztendlich in beliebiger Weise nachproduziert werden. Ja, die Geldmenge wird ja aktiv gemanagt quasi von den Zentralbanken. Und bei Kryptowährungen ist das anders. Die sind eben in den Protokollen. Kryptowährung ist ja letztendlich ein Computerprotokoll oder die Blockchain, auf der diese Währungen basieren und transferiert werden. Und in diesen Protokollen ist sehr häufig eben die Menge der Einheiten festgeschrieben, die jemals von dieser Kryptowährung existieren. Bei Bitcoin beispielsweise sind das 21 Millionen. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben, weil das eben in diesem Protokoll festgeschrieben ist. Und interessanterweise ist es so, dass die Verteilung von Bitcoin ist eigentlich der Verteilung oder der Häufigkeit von Gold nachempfunden. Was bedeutet, wenn man sich jetzt mal ein paar hunderttausend Jahre zurückdenkt, dann ist man vielleicht irgendwie hier über die Erde gelaufen und hat noch einen Goldklumpen gefunden. Heutzutage muss man schon viele Kubikmeter Erde bewegen quasi, bis man dann irgendwie ein Gramm Gold findet. Und es ist eben ein endliches Gut. Es ist also ein knappes Gut. Und diese Knappheit, die ist letztendlich mit einer der Hebel, die Bitcoin einen Wert verschaffen. Ja, dass es eben nicht unendlich nachproduzierbar wäre, weil sonst wäre ja quasi diese Geldmenge einfach verwässerbar, beliebig, wie es leider eben jetzt mit Zentralbankgeld teilweise der Fall ist. Und dadurch eben, dass es nur diese festgeschriebene Anzahl an Bitcoin gibt, bei NIMIC wurde das ein bisschen anders gelöst, ja, da gibt es 21 Milliarden NIM, weil man eben lieber mit positiven Zahlen rechnet, als mit diesen 0,00000. Aber letztendlich führt das dazu, dass eben der Austausch dieser Kryptowährungen auf Angebot und Nachfrage basiert. Was heißt, es gibt Menschen, die kaufen Kryptowährungen, die wollen die langfristig halten, andere handeln damit und letztendlich bestimmt dann die Nachfrage den Preis. Was bedeutet, wenn gewisse Präsidenten auf anderen Kontinenten wieder irgendwas sagen oder machen, was eventuell dann diesen Kurs in die Höhe treibt oder ihn entsprechend zu einem Kursverfall führt, dann ändert sich eben diese Nachfrage. Und wenn jetzt davon ausgegangen wird, wie es im Prinzip bei allen Gütern und auch bei Aktien der Fall ist, wenn man davon ausgeht, dass ein Gut in der Zukunft mehr wert sein könnte als heute, dann entsteht eben, dann befeuert das die Nachfrage und dann steigt eben entsprechend auch der Preis. Und wenn eben die Nachfrage nach diesem Gut entsprechend wieder sinkt, dann fällt der Preis. Und durch diese Knappheit, gepaart mit der Preisbildung durch Angebot und Nachfrage, das führt eben zu dieser Volatilität dieser Währung. Kennen wir aber auch, wenn wir in die USA fliegen. Es war 2013, hatte ich die große Freude, ein halbes Jahr in den Staaten zu verbringen. Und da habe ich für einen Euro noch 1,45 Dollar bekommen. Ja, heute bekomme ich für einen Dollar 1 Euro. Hm. Was heißt, diese Volatilität, das ist eigentlich gar nicht so, das ist uns gar nicht so fern, wie man glauben mag. Wir kennen das eigentlich. Aber bei Kryptowährungen, ja, da kommt halt noch dieser Hype-Faktor dazu. Und da kann es eben dazu führen, dass irgendwelche Dinge, die gesagt oder getan werden, zu einem explosiven Anstieg der Nachfrage führt, was dann eben zu riesengroßen Kursschwankungen führen kann. Und genauso stark, wie dann diese Nachfrage befeuert wird, kann sie eben im Zweifel auch wieder abfallen und dann fällt eben der Preis entsprechend. Mhm. Es ist aber davon auszugehen, je mehr Kryptowährungen wie Bitcoin oder auch NIM, je weiter die Akzeptanz in Zukunft, je breiter das werden wird, desto wertstabiler wird das auch werden. Ja, denn darauf basiert es eben. Wenn jetzt die ganze Welt auf einmal mit Bitcoin bezahlt, dann wären die Kursschwankungen würden sicherlich irgendwann geringer ausfallen, als das jetzt der Fall ist. Aber das ist einfach der Mentalität der Menschen, die mit Kryptowährungen handeln, geschuldet. Man sieht ja auch, dass Kryptowährungen heute sehr oft dem Aktienmarkt folgen. Aus meiner persönlichen Sicht, ohne dass ich jetzt Ökonom oder Trading-Experte wäre, gibt es dafür eigentlich keinen Grund. Ist halt einfach dadurch bedingt, dass die gleichen Institutionen, die Aktien kaufen, eben auch mittlerweile viel in Kryptowährungen investieren.
Okay, ich hätte noch mal eine Frage, die so ein bisschen darauf abzielt, was du vorhin erklärt hast. Also dieser Gedanke der Unabhängigkeit, ne? Also dass man das selbst besitzt und was du uns alles dazu erklärt hast. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn man jetzt mal an Elon Musk denkt, ne? Der ja eben auch Coins, ja, so groß gemacht hat, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, Trump ist auch dabei.
Genau. Da frage ich mich so ein bisschen, macht man sich denn nicht abhängig von einem Tech-Milliardär am Ende des Tages, wenn man das zum Beispiel nutzt? Oder würdest du das jetzt zum Beispiel nicht so sehen?
Nee, also prinzipiell, was Elon Musk für Kryptowährungen besitzt, weiß ich nicht. Es ist bekannt, dass er sich mit gewissen Coins gerne assoziiert und auch neuerdings Regierungsapparate nach denen benennt.
Ja, ja.
Aber sagen wir es mal so, jeder, der Kryptowährungen besitzt, weiß natürlich, dass sie in gewisser Weise eben diesen Kursschwankungen unterliegen. Und hat auch in gewisser Weise dann mit der Zeit sicherlich gelernt, das auch zu handeln und damit umzugehen und persönliche Strategien entwickelt. Wann gebe ich denn jetzt meine Kryptowährung aus? Wann behalte ich das lieber? Wann kaufe ich vielleicht auch sogar nochmal nach? Aber jetzt mal doof gesagt, ich finde es eher ein bisschen lästig, dass es eben jetzt so einzelne Personen gibt, die effekthascherisch, die momentan noch die Möglichkeit haben, diese Kursschwankungen so immens teilweise mit einzelnen Tweets, ja. Da tweetet irgendjemand was und dann bewegen sich Kurse um 30-40% rauf und runter. Das ist natürlich in gewisser Weise extrem, es ist natürlich, es gibt sicherlich auch einige Menschen, die finden das auch spannend. Natürlich jemand, der jetzt komplett risikoavers ist, der wird sich nicht mit dem Thema Kryptowährung auseinandersetzen. Aber jemand, der vielleicht, es gibt auch Menschen, die gehen raus und spielen Lotto. Das ist manchmal ja vielleicht so ein bisschen auch die Vision, die man dann selber für sich nährt.
Ja, absolut,
bin ich vielleicht
klar.
Der Nächste? Ja. Habe ich da jetzt vielleicht mal Glück und nicht? Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die damit handeln. Die freuen sich natürlich, wenn jetzt irgendwie Elon Musk irgendwas sagt. Ich sehe die jetzt nicht als Heilsbringer. Mhm. Ja, Donald Trump wurde ja super gehypt für das, was die Vereinigten Staaten von Amerika da jetzt machen wollen. Einiges war wahrscheinlich auch Wahlkampf. Das hat aber Bitcoin zumindest über $100,000 gedrückt Ende letzten Jahres. Und dann sieht man aber in der Realität, kaufen die USA dann nicht für viele hundert Milliarden Dollar Bitcoin ein, sondern nehmen nur die Bitcoin, die sie beschlagnahmt haben aus kriminellen Machenschaften und parken die dann eben in so einem Fonds. Ich würde mir natürlich langfristig wünschen, dass solche negativen Beispiele weniger werden, sondern dass einfach mehr positive Use Cases, die Medien bestimmen. Wir haben beispielsweise die gleiche Initiative, die wir in Mannheim jetzt hier haben, die gibt es auch noch in anderen Ländern. Und beispielsweise machen wir das gerade auch in Afrika. Da heißt es Crypto City. Und da arbeiten wir mit einem kleinen Team in Gambia aktuell zusammen, die das jetzt quasi gerade für sich ausprobieren und Kryptowährung hat, wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, je instabiler die Währungen des eigenen Landes sind. In Venezuela gab es vor kurzem noch Inflation im fünfstelligen Bereich. Ja, desto wichtiger wird es natürlich dann entsprechend auch Möglichkeiten zu haben, dieses Geld zu sichern.
So hat es gerade gesagt, ihr seid auch im Ausland schon unterwegs. Wie ist denn da so eure Strategie für die nächste Zeit?
Ja, also wir haben momentan, es gibt einige Städte, da ist Kryptoakzeptanz schon recht weit verbreitet. Wir haben beispielsweise, es gibt Lugano, in Sao Paulo in Brasilien gibt es auch sehr viel Kryptoakzeptanz. Wir haben 4 selbstgemanagte Städte, wo wir also wirklich, jetzt hier in Mannheim beispielsweise, haben wir einen City Manager, der ist Vollzeit da als Ansprechpartner für die Unternehmen, für die Stadt. Auch natürlich für Medien, um das hier zu entwickeln. In Gambia haben wir jetzt knapp über 1.100 Akzeptanzstellen geschaffen innerhalb von anderthalb Jahren und sehen da ein rasantes Interesse an diesem Thema. Wir haben das Ganze auch in Costa Rica, in Zentralamerika ausgerollt, wo wir auch großes Interesse verzeichnen. Interessanterweise, die kulturellen Unterschiede sind da sehr spannend, weil in Costa Rica beispielsweise möchten die Menschen die Kryptowährung gerne behalten, während jetzt hier in Deutschland oder in Europa viele Händler eben jetzt lieber dann doch die Fiat, die Euros oder Schweizer Franken noch bevorzugen. Und die Beweggründe, sich in Afrika mit Kryptoakzeptanz zu beschäftigen, sind dann wieder ganz anders natürlich, als sie jetzt beispielsweise in Costa Rica sind. Da geht es eher darum, okay, ich diversifiziere einfach meine Einnahmeströme und von mir aus die 5 oder 10%, die ich dann in Kryptozahlungen quasi akzeptiere, die nehme ich einfach in mein Portfolio und hoffe dann vielleicht auch auf eine Wertsteigerung, dass mir das in Zukunft vielleicht dann auch noch ein bisschen zusätzliche Einnahmen generiert. In Afrika beispielsweise geht es da viel fundamentaler dann darum, tatsächlich Zahlungsströme im alltäglichen Leben zu ermöglichen und den Menschen eben Möglichkeiten zu geben, auch international am Handel teilzunehmen. Ja, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade das klassische Bankkonto hat mit seinen 10 Bezahl-Apps, dann ist es schwer, beispielsweise jetzt als Künstler oder als Dienstleister internationale Aufträge anzunehmen. Und wir geben eben den Menschen die Möglichkeiten, durch dieses Thema Kryptoakzeptanz auf einmal mit einem weltweiten Markt zu interagieren und sich selbst einer ganz anderen weltweiten Zielgruppe auszusetzen, wo jetzt beispielsweise, wenn jetzt ein, fällt jetzt in Gambia außer dem künstlerischen Grafikdesigner, ja, der kann jetzt auf einmal mit Menschen in den Vereinigten Staaten oder aus Europa arbeiten. Ansonsten, die könnten, wo schicke ich die Euro hin, damit sie in Dalasi in Gambia ankommen? Und da sind einfach die Beweggründe verschieden. Und für uns als Initiative ist es sehr, sehr spannend, aus diesem Netzwerk zu lernen und eben zu gucken, was funktioniert wo gut, was können wir vielleicht auch exportieren oder importieren. Wir bringen die Menschen zusammen, deswegen haben wir das Crypto City Network geschaffen. Das ist also das Netzwerk all unserer Kryptostädte, wo wir gemeinsam voneinander lernen und eben gucken, wie wir das weltweit dann entwickeln und voranbringen. Und das ist immer noch, das ist iterativ, es ist ein großes Experiment. Und ja, ich persönlich betrachte es als große Ehre, dieses Experiment leiten und begleiten zu dürfen. Und wo das am Ende rauskommt, ehrlich gesagt, das ist momentan noch gar nicht so absehbar. Aber es funktioniert ganz gut und ich bin sehr positiv, dass wir das in Zukunft auch noch weiter ausbauen können und hoffentlich mit positiven Neuigkeiten mehr positive Schlagzeilen machen, als dass irgendwelche reichen Oligarchen sich gerade den Markt untereinander aufteilen, um einfach nur reich zu werden.
Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon einiges gequatscht und über viele Themen gesprochen und würden mal so ein bisschen zum Ende des Podcasts kommen. Wenn du jetzt so mal noch 2, 3 Sätze zum Abschluss als Fazit ziehen könntest, wo du eigentlich Kryptowährungen der Zukunft siehst, was wünschst du dir dafür? Zahlen wir in, weiß ich auch nicht, 30 Jahren alle mit Kryptowährung? Was ist so deine Prognose?
Glaskugel.
Ja.
Oh ja, die Glaskugel, die ist bekannt im Crypto-Space. Offen gesagt, wo die Entwicklung hinführt, ist, glaube ich, momentan noch nicht ganz absehbar. Offen gesagt, ich glaube, hätte man jemanden vor 5 Jahren gefragt, was in der Welt die nächsten 3 Jahre passiert, wäre, glaube ich, auch überrascht gewesen von allem, was so über uns hereingebrochen ist. Man muss sehen, Bitcoin ist schon 18 Jahre alt oder fast 18 Jahre alt. Ja? Wie gesagt, das ist nicht neu. Und bis jetzt hat es es noch nicht in den Mainstream geschafft. Und wir versuchen einfach, innovative Konzepte zu finden, um das eventuell zu packen. Ja? Wir setzen da alles daran. Ob es uns gelingen wird, das weiß ich nicht. Es gibt viele andere Projekte, die da ebenfalls dran arbeiten, die wir eben einladen möchten, sich an unserer Initiative zu beteiligen. Zahlt irgendwann die gesamte Welt mit Kryptowährungen? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Fände ich natürlich spannend, wäre wünschenswert. Es hängt aber von vielen Faktoren ab, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder entweder nicht beeinflussen können. Was ich mir definitiv wünschen würde, ist, dass die Menschen anfangen, die Menschen und die Medien vor allen Dingen, es ein bisschen holistischer zu betrachten und sich abzuwenden von dieser reinen Kursschwankungsreich-Arm und was hat Donald Trump gestern eigentlich schon wieder gesagt, sondern sich ein bisschen mehr wirklich auf die Innovation und auf den Kernnutzen den ein bisschen mehr herausstellen würden, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der im Jahr 2025 mit dem Mindset und mit dem Zeitgeist, der einfach auf der Welt vorherrscht, eigentlich sehr, sehr gut in Einklang zu bringen ist. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben vor vielen Jahren, waren wir alle noch bereitwilligst, haben wir noch bereitwilligst all unsere persönlichen Daten und Fotos mit Facebook geteilt oder anderen sozialen Netzwerken. Und es ist einfach wesentlich ein stärkeres Bewusstsein in den Menschen entstanden, dass Daten wichtig sind, dass die Selbstbestimmung über Daten oder das eigene Leben generell, dass das ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Und dass eben viele globale Unternehmen einfach auch Geld machen mit den Daten, die wir hinterlassen, auch im traditionellen Zahlungsbereich. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Thema ist, was tatsächlich das Zeug hat, ein globales Phänomen zu werden, wenn man es denn lässt. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und wenn wir das schaffen, mit positiven Nachrichten und mit sehr viel Aufklärung, dann glaube ich auch, dass Kryptowährungen sehr, sehr viel Positives für die Menschheit beitragen können. Und dass dann entsprechend die Adoption, die Anerkennung als Zahlungsmittel und als Finanzinstrumente, mit denen man bezahlen kann, dass das das Ganze auch positiv begünstigen würde. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ich irgendwann als alter Mann da sitze und dann vielleicht erzählen kann, dass wir in irgendeiner Form mit der Kryptostadt-Initiative und mit dem Crypto City Network einen kleinen Teil dazu beitragen konnten, ja, das eben Realität werden zu lassen.
Ja, alles klar. Dann verfolgen wir das mal weiterhin.
Genau.
Und wir sind auch sehr gespannt. Ich habe noch nie mit Kryptowährung bezahlt, wenn ich ehrlich bin.
Aber es macht einen total neugierig jetzt. Ja.
Absolut.
Ja, ich lade euch herzlich nach Mannheim ein, um es
auszuprobieren. Ja, danke schön. Ja, danke.
Und es gibt so eine Bagatellgrenze, unter der man auch das keine steuerlichen Fälle zu bedenken hat.
Das ist
hat.
Sehr gut zu wissen.
Und ich lade euch dann sehr gerne, statte ich euch dann mit der nötigen App und mit der nötigen Kryptowährung ein, dass wir dann zusammen hier in Mannheim mal essen gehen können. Und dann lasse ich euch bezahlen.
Ja, wunderbar, das machen wir.
Okay. Sehr schön.
Prima.
Ja, dann danke dir sehr,
Max,
für das
Dank.
Thema.
Für deine Zeit. Das war echt mal ein ganz anderes
Thema
uns im Podcast, aber total interessant und sicherlich eine Sache, die in der Zukunft eine große Rolle spielen wird.
Das denke
ich
auch.
Bin mir da ziemlich sicher. Vielleicht sind wir hier in Deutschland auch ein bisschen zurückhaltend mit solchen Entwicklungen
und
immer ein bisschen
so
ängstlich und immer ein bisschen vorsichtig. Aber vielleicht ist gerade jetzt die Zeit zu sagen, wir müssen mal ein Neues ausprobieren. Wir müssen so viel Neues machen.
Ja. Ne? Wer noch mehr dazu wissen will, schaut bitte in die Shownotes. Wir verlinken dann noch etwas. Und wer noch Themenideen hat, Vorschläge, Kommentare, schreibt uns entweder an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen.
Ja, dann sagen wir tschüss.
Außer danke, lieber Max, für deine Zeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude.